3, 2, 1. Here we go. Petri, lieben, willkommen bei Predata Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und wow. Ja, 3 Wochen ist es her, 3 Wochen, viel zu lange ist es her, dass wir eine neue Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen haben, gemeinsam mit dir da draußen, wo es ums Thema Raubfisch angeht. Dafür sind wir jetzt knallhart zurück und ja, es ist einiges passiert, worüber ich heute in der heutigen Folge mit dir da draußen diskutieren möchte. Denn Angeln ist nicht nur Angeln. Nein, Angeln ist der Moment am Wasser, der Moment, wo man den Fisch im Drill hat, der Moment, wo man den Fisch entnimmt und der Moment, wo man den Fisch weitgerecht tötet. Aber was fehlt denn noch? Ja, die ganze Vorprämisse, die ganze Vorarbeit zu einem erfolgreichen Tag am Gewässer. Und darüber möchten wir uns heute in dieser heutigen Folge mit dir da draußen gemeinsam unterhalten, dass Angeln noch viel, viel mehr ist, viel, viel mehr Arbeit gerade im Vorfeld ist, um einen erfolgreichen Tag am Gewässer zu verbringen. Und warum ich darauf komme, das kann ich dir gerne jetzt sagen, weil es sind einige Dinge in der Vergangenheit bei mir passiert, die auch sehr, sehr viel Vorplanung in Anspruch genommen haben. Und das ist zum einen, meine Zwillinge sind beide 5 geworden. Oh, Kindergeburtstag, denkt ihr? Ja, Kindergeburtstag könnte schön sein, ist aber für die Eltern meistens mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Vor allem, weil wir uns dieses Jahr zum 5. Geburtstag überlegt haben, wir wollen so eine richtig geile Sause machen. Das heißt, wir haben an deren Geburtstag haben wir einfach mal Verwandtschaft, bekannte Verwandte eingeladen, gemeinsam mit den alten Herren ein bisschen Kaffee und Kuchen. Klatsch, alles cool, alles easy, Hauptsache es gibt Geschenke. Am nächsten Tag haben wir uns dann ja unser eigenes Highlight gesetzt, wir wollten für die Kurzen, wollten wir so einen richtig krassen, ihren ersten krassen Kindergeburtstag feiern. Durch Corona vorher ging es nicht, davor waren sie noch ein bisschen jung, dieses Jahr zum 5. Geburtstag wollten wir so richtig Vollgas geben. Wir haben die beiden aussuchen lassen, die sollten Freunde und Freundinnen aus dem Kindergarten namentlich nennen, wir haben die alle eingeladen und ja, dann stand das große Thema an. Kindergeburtstag. Und das ist ungefähr so ähnlich, würde ich mal sagen, wie an einem Angeltag. Egal, ob es jetzt im Freigewässer ist oder am Forellenhof, ob es um Karpfen, um Raubfisch geht. Warum assoziiere ich immer Karpfen mit Raubfisch? Ein Karpfen ist auch ein wunderschöner Fisch, das macht richtig Spaß, den zu beangeln. Aber im Normalfall geht es ja hier um die Raubfische. Also sprechen wir einfach mal das Thema Hecht, Zander, Barsch und Forelle. Sind so meine Raubfische, die hier gerade in Deutschland, Holland und Co. sehr, sehr oft beangeln, ihr wisst es, aber natürlich ist es auch beim Karpfenangeln, ist es auch ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großes Thema, die Vorbereitung. Und das war ähnlich so wie bei dem Kindergeburtstag. Können wir wieder Parallelen ziehen zwischen Leuten, die nicht aktiv angeln am Gewässer sind, aber die sich eventuell fürs Angeln interessieren und zwischen den, sagen wir mal, Normalos, die normales Leben führen, abseits des Angelns. Trotzdem ist es irgendwie so eine Parallelwelt. Denn wir haben uns auch 1000 Gedanken gemacht. Was brauchen wir? Wir brauchten Deko, wir brauchten Kuchen, wir brauchen Kerzen, wir brauchen Geschenke und noch mehr Geschenke und noch mehr Geschenke. Und so ähnlich läuft das ungefähr auch ab, ihr Lieben, wenn ich einen Tag am Gewässer plane. Ich mache mir schon teilweise 3, 4, 5, manchmal auch 10 Tage im Vorfeld, gerade wenn es nach Holland geht, mache ich mir Gedanken, was will ich alles mitnehmen? Was braucht man für 1, 2, 3 Tage am Gewässer? Dann kommt, meine erste Frage ist dabei beispielsweise, worauf möchte ich angeln? Das ist natürlich die Worst-Case-Frage Nummer 1. Welchen Zielfisch suchen wir? Das kann jetzt beispielsweise die Forelle sein am Forellenhof hier in Deutschland oder auch am Freigewässer die Bachforelle. Das kann aber beispielsweise, wie ich es gerne tue, in Holland auch der Hecht, Zander und Barsch sein. Also muss ich mir im Vorfeld erstmal sehr, sehr viele Gedanken machen, wohin geht die Reise, welche Köder brauche ich, welche Montagen brauche ich, welche Routen brauche ich und was darf ich überhaupt an dem Gewässer zu Tage führen. Welche Möglichkeiten gibt mir das Gewässer, das zu beangeln? Wie tief ist das Gewässer? Wie ist die Wasserqualität? Ist das Wasser eher trüb? Ist es hell? Will ich Nachtangeln? Will ich Tagangeln? Tausende Fragen, die man sich stellen muss, wenn man so mitten im Thema ist, wenn es um einen einzigen Tag Angelei geht auf Raubfisch. Und tausende Gedanken hatten wir halt auch bei dem Kindergeburtstag. Das ist ein sehr, sehr cooler Vergleich. Deshalb bringe ich das heute auch. Das ist ein sehr, sehr cooler Vergleich. Ich habe mir auch gedacht, okay, die Gäste kommen. Wie wird das Wetter? Wenn es regnet, könnten wir draußen feiern? Wenn wir draußen feiern, was könnten wir da für Spiele mit den ganzen Kindern machen, die dann kommen? Wir waren insgesamt, glaube ich, 9 Kinder waren eingeladen. Welche Spiele könnten wir vorbereiten für die Kinder, damit die einen schönen Nachmittag verbringen. Und so ist es halt ähnlich am Gewässer. Was mache ich, wenn mein ganzer Plan den Bach runtergeht, weil auf einmal der Wettergott sagt, von heute auf morgen, es ist kein Sonnenschein, es ist bewölkt, es hagelt, es stürmt, es schneit. Habe ich dann die passenden Köder für den richtigen Tag dabei? Fragen über Fragen, ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Das ist natürlich immer so ein ganz, ganz heikles Thema. Aber wir gehen gleich noch ein bisschen weiter in die Materie ein. Ich spreche jetzt erstmal noch mal ganz kurz über den Kindergeburtstag, was wir uns überlegt hatten. Weil unser Masterplan war eigentlich wirklich, Wettervorhersage war 15% Regen. Im Prinzip, wir Sauländer, wir kennen das, 15% Regen ist wie ein Sonnentag. Ja, ist wie ein Tag im Sommer, da passiert gar nichts. Also haben wir uns davor überlegt, wir machen für die Kurzen wirklich draußen so einen Parcours. Es sollte anfangen mit Sackhüpfen, über Eier laufen, dann ein bisschen Parcours laufen. Wir hatten draußen so eine Wippe und eine Rutsche aufgebaut, wo die Kids halt durchspurten sollten und der Beste möge gewinnen. Und ja, die Idee war gut, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil die Kiddies kamen alle an dem Tag an. Wir kommen auch gleich wieder zurück aufs Angeln, aber das ist halt ein super cooler Vergleich. Die Kids kamen halt wirklich an. Wir haben gemeinsam Kuchen gegessen, wunderschön vorbereitet, ein bisschen Deko und so an der Wand gepinselt und ein paar Aufkleber aufgehangen oder auch ein paar Ballons. Und die Kids kamen halt an und die hatten auf alles Bock. Die hatten auf den Kuchen Bock, die hatten im Endeffekt auch auf die Geschenke Bock, die sie selber mitgebracht haben, die sie unseren Twins geschenkt haben. Das Einzige, worauf die keinen Bock hatten, auf unseren wunderschönen Parcours. Hatte absolut kein Kind Bock. Und jetzt kommen wir mal wieder aufs Thema Angeln zurück, ihr Lieben. Ich kenne das. Ich angel seit über 30 Jahren, ich kenne das. Man hat sich den Masterplan zurechtgelegt. Man guckt eventuell vorher bei Google Maps oder bei Google Earth, wie sieht das Gewässer aus? Wo hat man da beispielsweise irgendwelche Steinpackungen etc. pp? Wo ist die Vegetation? Wo hängen eventuell der ein oder andere Baum übers Wasser? Gerade sehr, sehr coole Verstecke für den Hecht oder so. Und dann legt man sich so den Plan zurecht. Wann bin ich da? Ungefähr Uhrzeit beispielsweise. Und was möchte ich dabei angeln? Und vor allem, wie könnte das Wetter sein, dass ich auch die richtigen Köder von der Farbgebung mitnehme oder von der Größe? Die Größe der Köder oder das Aussehen der Köder, die Dekore ist ja auch ausschlaggebend, je nachdem, welchen Zielfisch wir beangeln wollen. Habe ich mehrfach in den letzten Folgen schon gesagt. Wir sind ein bisschen aufs Hechtangeln eingegangen, aufs Forellenangeln. Barsch und Zander waren wir jetzt noch gar nicht so in den letzten Podcast-Folgen. Aber ihr könnt euch gewiss sein, jeder Fisch hat seine eigenen Vorlieben. Also muss ich mir vorher den Plan machen. Und den hatte ich mir gemacht. Ist noch gar nicht so lange her. Den Plan habe ich mir gemacht. Wochenende mit meinen Jungs, kurz mal rüber nach Holland. Ein Warten, Kassala, wir geben Vollgas. Ja, gedacht haben wir uns das. Wunderschön haben wir uns das gedacht. Aber ja, mein Plan war im Prinzip, ich wollte vorans wollte ich ein paar Köderfische fangen. Ich hatte mir zwei Routen mit einer Köderfischmontage parat gelegt und natürlich eine aktive Spinfischroute und wollte richtig Vollgas geben. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt zwei Köderfischrouten dabei habe und eine Spinfischroute, dann brauche ich gar nicht so viel Köder, weil ich habe ja meine zwei Köfi-Routen, die bringen mir den Fisch schon und ab und zu werfe ich da mal ein bisschen aktiv raus. Das wird schon klappen. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Wir sind ans Gewässer gefahren. Wir kommen auch gleich wieder zurück zum Kindergeburtstag. Aber es passt einfach so. Das ist so eine richtig coole Story. Wir sind ans Gewässer gefahren. Und es ist ein Gewässerabschnitt, wo ich im Prinzip die letzten 2-3 Jahre pro Minute, oder sagen wir mal grob geschätzt alle 5 Minuten, den einen oder anderen Köderfisch gehakt habe, rausbekommen habe, eintüten konnte für die größeren Fische. Wir sind da hingefahren und wir waren 3 Jungs und zu dritt haben wir es nicht geschafft, in 1,5 Stunden einen Köderfisch zu fangen. Ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat. Also es ist über 2 Jahre gut gegangen, an diesem besagten Tag hat es nicht funktioniert. Von daher haben wir da ganz schön in eine Tube geguckt, ganz schön blöd aus der Wäsche, könnte man so meinen, weil es hat einfach gar nichts funktioniert. Es hat weder funktioniert mit einem kleinen Wurm, einer Made, einer Bienenmade, es hat gar nichts funktioniert, als wenn der Fisch in diesem Moment, an diesem besagten Tag, einfach gar nicht vor Ort war, was 2 Jahre vorher nie ein Thema war. Egal ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, es waren immer Fische da, an dem Tag war keiner da. Die haben das gerochen, dass wir da hin wollten. Also stand ich da sehr spärlich da und dachte mir so, lucky, was machst du jetzt? Du hast diese 2 Tage komplett geplant auf Köfi zu angeln. Du hast sporadisch deine Spinfish-Route mitgenommen, ohne großartig Köder zu sammeln. Und diese Köderfische, die du ja in Massen bräuchtest für 2 Tage angeln, findest du nicht. Die sind einfach nicht da. Und so gern ich das gewollt hätte, sie waren einfach nicht da. Und ja, das ist halt das Beispiel auch von dem Kindergeburtstag. Wir haben den ganzen Parcours aufgebaut. Sackhüpfen, habe ich schon mal gesagt. Sackhüpfen, Eierlaufen, Parcourslaufen. Ein paar Stelzen hatten wir aufgestellt, ein bisschen Kreide auf dem Boden. Und wir hatten sogar so ein paar Becher aufgestellt, wo man mit Taschentüchern Punkte sammeln konnte. Das war wunderschön. Die Idee. Blöd an der ganzen Stelle. Es war kein Kind da. Kein Kind hatte Bock, diesen Parcours zu laufen. Vor allem nicht von Anfang bis Ende. Und so fühlte ich mich halt vor ein paar Wochen in Holland auch. Ich hatte meinen Masterplan mitgenommen und er sollte schon im Keim erstickt werden, weil wir einfach nicht an die Köderfische gekommen sind. Und guter Rat war teuer. Wir haben es wirklich 1,5 Stunden versucht, aber wir wollten jetzt am ersten Tag auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Von daher haben wir uns entschieden, zu unserem Spot zu fahren, auch ohne Köderfisch. Und ich hatte ja meine aktive Route dabei, die 2 Jungs hatten auch ihre aktiven Routen dabei. Und wir haben uns einfach so überlegt, wir werden einfach passiv unsere kleinen Köderfischrouten ans Ufer legen und würden erstmal aktiv angeln. Die Idee war nicht schlecht. Wir sind auch gefahren, das war gar nicht so weit von meinem Campingplatz entfernt, gute 25 Kilometer. 20, 25 Kilometer nach Medemblik. Da sind sehr, sehr viele Polder. Der eine oder andere mag es in Holland kennen. Ist ein sehr, sehr geiles Gewässer, wenn es darum geht, Raubfische zu beangeln. Medemblik kann ich jedem nur empfehlen. Ist mein absolutes Traumgewässer. Allein auch von der Stadt drumherum. Das ist eine sehr, sehr alte holländische Altstadt. Also wirklich so ein paar, ja, wie nennt man das? Burgen? Nein, Burgen sind es nicht, aber es ist halt wunderschön, sehr viel Natur. Und mittendrin in der Stadt ist ein Yachthafen, da darf man auch angeln. Da beispielsweise beißen aus Erfahrung sehr, sehr gut die Barsche. Also der Yachthafen ist, ja, ist ein geiles Barschgewässer. Der eine oder andere Hecht verirrt sich auch mal dahin. Zander habe ich selten da gesehen, muss ich dazu sagen. Aber wir wollen ja nicht zu weit vom Thema abschweifen. Wir wollen ja ein bisschen Real Talk betreiben. Und zwar sind wir dann hingefahren nach Medemblik und ja, waren voller Euphorie, haben auch direkt am Yachthafen angehalten. Da kann man immer sehr, sehr schön parken. Und da wir ja nicht einen Köderfisch hatten, haben wir uns erst wirklich gedacht, wir bauen jetzt erstmal auf. Jeder hat so 1, 2 Routenständer aufgebaut, neben die Boote gelegt, mit einer kleinen Made dran und warteten einfach mal ganz, ganz gechillt auf den ersten Köderfischbiss und haben, ja, nach aller Gottes Mund oder nach jeglicher Anglertugend einfach mal jeder seinen Lieblingsköder an die aktiven Routen gepackt und haben einfach mal den einen oder anderen Spot fächerförmig abgeworfen. Fächerförmig heißt, für all die Leute, die sich mit dem Angeln nicht so auskennen, man fängt an, man sucht sich einen Punkt aus, am besten auf der linken Seite, wenn man Rechtshänder ist, und man wirft den ersten Auswurf. Lallt langsam ein mit seinem Köder des Vertrauens. Bei mir war es beispielsweise ein dickes, fettes Spinnerbait. Ist eigentlich so mein Hauptköder, wenn ich an fremde Gewässer rangehe, weil darauf kann alles beißen. Hecht, Zander, Barsch, ist ganz egal. Die machen da eigentlich keine Abstufung, um einfach mal so die erste Reaktion unter Wasser zu sehen. Also Spinnerbait rangeknüpft, einen relativ großen, einfach easy peasy, ganz, ganz langsam durchgelallt. Und dann zieht man den Köder wieder ein und dann sucht man sich 2 Meter neben dem ersten Auswurf den nächsten Spot, oder was heißt den nächsten Spot, den nächsten Wurfpoint, wirft 2, 3 Meter neben den ersten Wurf, macht das ganze Spiel von vorne und das wiederholt sich 6 bis 7 Mal, bis man das ganze fächerförmig abgeangelt hat. Und sollte da nicht gehen, ihr Lieben, ich bin ja ganz ehrlich, geht ein paar Schritte weiter. Man darf nie vergessen, es ist nicht so wie beim Forellenhof eures Vertrauens, wo der Fisch besetzt wird. Ihr habt meistens, wenn ihr im Freigewässer seid, eine riesen Wasserfläche und das ist ganz, ganz wichtig, dass man Strecke macht. Ihr könnt nicht 3, 4, also ihr könnt theoretisch schon, aber es wird euch nichts bringen, 3, 4 Stunden an der gleichen Stelle zu verharren, ohne einmal Fischkontakt zu haben, weil einfach aus dem Sinn der Fisch gerade nicht vor Ort ist. Das hört sich jetzt für alle Forellenhofangler, die noch nie am Freigewässer waren, sehr skeptisch an. Die gehen immer irgendwo an den Teich, da wird Fisch besetzt und da ist doch der Fisch. Irgendwo ist doch der Fisch. Die Badewannen sind meistens so 10 Meter in der Länge oder 10 Meter in der Breite. Da ist der Fisch. Wenn ich in Holland angeln gehe, beispielsweise im Nordholland-Kanal, habe ich 350 Meter von einer Uferseite zur anderen. Da ist nicht überall der Fisch. Nö, der ist vielleicht 2, 3, 4, 500 Meter weiter nach rechts oder auch mal 2, 3, 4, 5 Kilometer weiter nach rechts, weil er gerade das Gebiet meidet, weil es da gerade irgendwie nicht zu futtern gibt oder einfach die Wassertemperatur nicht stimmt. Das ist Freigewässerangeln und das ist mein Lifestyle, das macht einfach nur richtig Bock, dass man sich am Ende des Tages am besten über ein, zwei Fische freuen kann, wo man einfach sagen kann, okay, der Mensch war doch schlauer als das Tier. Hört sich ein bisschen eitel an, aber so ist es. Und wenn wir das jetzt ganz nochmal zurückprojizieren auf den Geburtstag von meinen Kindern, kam ich auf eine sehr, sehr coole Idee und die coole Idee hieß Gummibärchen. Gummibärchen pushen Kinder. Und zwar habe ich mir dann überlegt, so kein Kind hört oder beziehungsweise kein Kind hatte richtig Bock auf den kleinen Parcours. Also habe ich mir so ein paar Tüten Gummibärchen geschnappt und bin vorne in den Start marschiert. Die ganzen Kinder, ungefähr so wie mal Rattenfänger von Habel, hinter mir hergetapert. Schön hinter mir hergelaufen. Ich zum Start gegangen und ich sag, hier, kleine Kinder, ich sag, wir machen jetzt einen kleinen Deal. Hab die erste Tüte Gummibärchen den kleinen gefräßigen Kindern vor die Nase gehalten und hab gesagt, hab so ein bisschen rumgeschwenkt, ähnlich wie beim Fisch anfüttern. Ich sag, hört mir mal zu. Ich sag, wir machen jetzt ein richtig schönes Spiel. Der Papa erklärt euch jetzt mal die ganze Station, wie das so abläuft. Und der Erste, der am Ende am Ziel ankommt, der kriegt dieses wunderschöne Tütchen Gummibärchen. Ich hatte ja natürlich noch so 60, 70 Tüten bei mir in der Hosentasche, aber das musste ja keiner wissen. Ich sag, der Erste und nur diese Tüte steht auf dem Spiel. Ich sag, gebt euch Mühe, bildet Pärchen und dann Kassala, Gas geben. Das gleiche habe ich mir in Holland auch gedacht, weil wir hatten, wie gesagt, keinen Köderfisch. Aber ich dachte mir, Kassala. Also habe ich ganz schnell meine ersten 6, 7 Würfe gemacht, bin direkt den nächsten Steg weitergegangen, wo die schönen, wunderschönen, millionenschweren Yachten standen oder auch Segelboote. Bin weitergegangen und habe dann die nächsten Auswürfe gemacht und ich sollte belohnt werden. Belohnt werden nicht in dem Sinne, dass ich einen Köderfisch gefangen habe, aber das erste Mal war meine Route diesmal krumm. Und ich dachte mir so, wow, geil, mega, ich freue mich, es ist krumm, es muss was Geiles sein. Und ich zog, ihr Lieben, ich zog und zog und zog an der Routenspitze und es ist alles passiert oder auch nicht, denn es ist einfach erstmal gar nichts passiert und ich dachte mir so, okay, überlegen wir einfach mal, du hast eine Rute mit einem Wurfgewicht von ungefähr 60 Gramm, du wolltest ja eigentlich Hechte angeln, also eigentlich schon einen relativ impulsiven, harten Stöckchen in der Hand, du hast auch eine verdammt coole Schnur, du hast ein Stahlvorfach, warum bewegt sich da nicht unter Wasser, Lucky? Denk drüber nach, warum bewegt sich da nicht unter Wasser? Und ich bin zu folgendem Entschluss gekommen, es ist kein Fisch gewesen. Nö. Das war wahrscheinlich das alte Fahrrad von der Mutti, was die mal irgendwie vom Bord geschmissen hat oder auch eventuell kann natürlich auch jederzeit passieren in so einem Hafen, dass der alte Seemann abends mal keinen Bock mehr hatte oder nur Leergut hatte und das im Tümpel versenkt hat. Und darin hat sich mein schöner Spinning Bait ja verheddert. Wunderbar, cool, dachte ich mir. Geil. Hasse erstmal keinen Köderfisch, hasse erstmal keine Chance, diesen Kasten oder was auch immer das unter Wasser war, rauszuholen. Also abschneiden. Cool, dachte ich mir. Egal, deine Route war schon mal krumm. Die anderen haben auf jeden Fall sehr erstaunt geguckt. Die dachten, ich hätte meinen Traumfisch dran. War wahrscheinlich der Traumkasten, aber hey, was soll's. Zumindest ging es dann so weiter, dass ich dann nochmal den Spot gewechselt habe. Diesmal war ich dann nicht direkt zwischen den Booten, bin zum Ufer gegangen, habe da meinen nächsten Ausflug gemacht und dann sollte ich endlich belohnt werden. Oh ja, nachdem wir neu geknüpft haben, wie gesagt, keinen Köderfisch gefangen haben, die ersten, beziehungsweise den ersten Köder verloren haben, weil wir die Schnur durchtrennen mussten, sollte ich belohnt werden. Und gar nicht so schlecht. Das war ein richtig schicker Barsch, ich glaube, der hat so 30, 32 Zentimeter Körperlänge, wunderschönes Tier, mega cool. Die Jungs, beide, auf der anderen Uferseite. Ich weiß bis heute nicht, ob die was gefangen haben. Sie sagen ja, ich sage nein, weil sonst hätten sie bestimmt geschrien und hätten gesagt, wir wollten ein Foto haben. Trotzdem meinten sie, sie hätten sehr, sehr gut da drüben gefangen. Das ist natürlich auch dieses eigene Unterangler. Man muss sich immer so ein bisschen stecheln, ne? Oder ein bisschen sticheln, sagt man ja hier im Prinzip, Hochdeutsch. Ein bisschen sticheln, dass der eine oder andere sich so selber ein bisschen mehr pusht. Ich verstehe das auch, voll und ganz. Kein Problem. Absolut. Ist ja auch ähnlich wie den Kindergeburtstag. Kommen wir nochmal aufs Thema zurück. Und zwar ist es ja so, nachdem ich den Kids diese Gummibärchentüte vor die Nase gehalten habe, waren die doch schon so ein bisschen amazing, ne? Die wollten schon so ein bisschen Gas geben. Und haben sich auch nicht schenken lassen. Und die ersten 10, 20, 30 Sekunden dachte ich, das war die mega Idee. Die standen in Reihe und Glied, die haben auf den Start gewartet, Sackhüpfen, damit hat's angefangen. Da waren nur zwei Säcke, bis dahin war alles gut. Danach ging es aber los mit Eierlaufen, was ich nicht bedacht habe. Fünfjährige Kinder oder teilweise vier- und sechs- und siebenjährige Kinder auf einem Drubbel, ganz, ganz viele, mit drei Löffeln und drei Eiern mit sieben bis acht Kindern, ist keine gute Idee, Lucky. Ich sag, merkst du dir für nächstes Jahr, machst du nie wieder. Weil die sind irgendwann mit diesen Säcken da an dem Stationsende angekommen und wollten natürlich alle jetzt mit dem Ei losspurten. Wenn du nur drei Löffel hast und drei Eier, ist das nicht gut. Das ist ungefähr so, als wenn du eine Route reinwirfst, sagen wir mal eine Pelletroute, auf Grund wirfst, einen Karpfen beißt und dir gerade in dem Moment einfällt, oh, du hast so eine Ultralight-Forellenzupfel-Feder in der Hand, ne? Wurfgewicht 0,6 Gramm, hast aber ein 80 Gramm Bleigewicht dran, plus den Haken kann nicht plus den Karpfen kann nicht gut funktionieren, ist nicht toll. Kann man retten, braucht man aber nicht. Und so war das in dem Moment auch. Also sind diese 7, 8, 9 Kinder, ich weiß bis heute nicht, wie viele Kinder da waren, es waren überall Kinder, auf jeden Fall zu diesen drei Löffeln gespurtet, haben sich diese Löffel genommen, ich würde mal sagen genommen. Kinderschlägerei sagt man ja nicht so gerne, weil sonst gibt's direkt von Social Media einen auf den Sack. Wie kannst du das nur erwähnen? Aber auf jeden Fall, es war ein richtiges Gebänge. Also ich habe mich dezent ganz kurz an den Film 300 erinnert. Ungefähr so muss das gewesen sein. Drei Löffel gegen 100 Kinder. So fühlten sich die Löffel oder die Eier zumindest. Es war sehr, sehr spannend. Zumindest habe ich das ganze Handgemenge ein bisschen fachmännisch aufgelöst. Ich habe einfach Gummibärchen hineingeschmissen. Die Kinder haben das aufgepickt wie Hühner auf dem Bauernhof. Und ja, erstmal herrschte Ruhe. Zurück nach Holland, zurück zum Angeln. Zurück zum Thema Raubfischangeln. Ich möchte jetzt bei dem Geburtstag gar nicht so weit ausschweifen, obwohl das sind super lustige Dinge da passiert. Also ich liebe Kinder, muss ich wirklich sagen. Vor allem, wenn es meine eigenen sind, weil den kann man wenigstens noch einen ansagen. Bei fremden Kindern bin ich immer so ein bisschen, ja, willst du die jetzt anmeckern? Sind nicht deine. Bei meinen eigenen Kindern rigoros Respekt, Frau Papa. Family overall. Zumindestens, ja. Egal, wir fassen uns jetzt mal wieder ein bisschen und kommen zurück zum Thema Raubfischangeln. Wie gesagt, erster Barsch gefangen, mega cool, meine Jungs da drüben, ja, Lucky, wir haben schon das und das und das und das und das gefangen. Ich sage, ich habe weder Fotos noch Beweise, noch habe ich euch einmal richtig drillen sehen. Antwort war einfach, halt deine Schnauze. Ich sage, okay, das verstehe ich, ist okay. Lassen wir das mal so stehen, jedem seines Fisches Glückes, Petri Heil, ihr Lieben. Und so ging es vergnügt weiter. In dem Moment biegte sich einmal meine Köderfischrute. Wow, dachte ich mir. Was ist denn da los? Und ich dachte so, boah, geil. Kleiner Köderfisch, Rotauge, was weiß ich, vielleicht ein kleiner Barsch, den ich verwenden kann, um noch eine zweite Rute auszulegen auf meine geliebten Hechte. Edge Badge. Aus die Maus. War wohl nix, denn die Route wurde richtig extrem krumm und es war auch richtig, richtig schwierig, den Fisch zu landen. Stellte sich heraus, war eine 45er Brasse. Geil, Brassenkanner. Kennt ihr aus den anderen Podcast-Folgen? Ich bin einfach der Brassenpapst. Auch wenn ich keine Brassen haben möchte, ich fange sie immer wieder. Ich dachte mir so, okay, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Dich kenne ich schon, dich brauche ich nicht. Tschüss. Vom Haken gelöst, Catch and Release in Holland sowieso. Das Nonplusultra, also Fisch rein. Tschüss, weiter geht es. Und ja, der Tag sollte noch sehr, sehr interessant werden, denn auf einmal kreuzten uns ein paar andere Angler mit ihren Schlauchbooten. Ja, die hatten Boote, ihr Lieben. Wir sind ja so doofe, plumpe Uferangler, meistens zumindest. Und die sind einfach mit ihren Booten mitten in den See gefahren und hatten den Spaß ihres Lebens. Da ein Fisch, da ein Fisch, da ein Fisch, da mal über den Lucky über die Rute geschmissen, etc. pp. War super lustig. Für die, für uns nicht so. Nee, war nicht so cool. Aber auch das ist Angeln, ihr Lieben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein zweites Thema eigentlich für heute Nacht, worauf mich mein neuer Teamer, darf ich schon Teamer sagen? Nein, darf ich nicht. Er ist aktuell Suspect, also im Prinzip Teamer in Co. Unser Praktikant 2.0. Der erste Praktikant war der Bennett, jetzt ist es der Sascha. Sascha, grüß dich. Schön, wenn du diese Podcast-Folge hörst. Und der hat mich heute nämlich auf ein sehr, sehr coole, sehr, sehr cooles Thema gebracht. Denn wir haben uns ein bisschen heute auch übers Angeln unterhalten. Wozu auch gleich dieser Geburtstag von meinen Kindern, das Hollandangeln etc. pp. Einfliegt. Punkt 1 ist es natürlich die Vorplanung. Und jetzt gibt es zwei wichtige Faktoren. Angeln am Freigewässer, oder beziehungsweise drei. Angeln am Freigewässer, Angeln am Forellenhof oder Eventangeln, was ja in Deutschland zum größten Teil verboten ist, wenn man es nicht Freundschaftsangeln nennt, Turnier-Eventangeln. Und das sind drei sehr, sehr spannende Faktoren, wie man angeln kann. Denn wenn ich weiß, ich fahre an einen Forellenhof, weiß ich im besten Fall, solange ich den Teich nicht gemietet habe, ich komme an, bezahle meine Tageskarte, stelle mich auf einen entweder vorgewählten Platz oder auf einen Platz, der noch frei ist oder einen Platz, den ich eventuell mit ganz, ganz viel Glück frei wählen darf, stelle mein ganzes Tackle dahin, bleibe da zwischen 8 und 12 Stunden, fange meinen Fisch und bin happy. Heißt für mich prinzipiell als Angler in der Vorplanung, ich kann mir meinetwegen auch 5 Tackle-Taschen voller Köder, voller Ideen vollpacken und angeln gehen, dass ich für jede Eventualität gerüstet bin. Weil eventuell weiß ich ja nicht oder weißt du auch nicht, wenn du irgendwo frisch angeln gehst an einem Forellenhof, wie das Gewässer ist. Ist das Wasser trüb? Ist es hell? Wie sind die Temperaturen? Scheint die Sonne? Regnet es? Ist es jetzt bewölkt oder knallt die Sonne voll drauf? Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die mit ein bisschen, sagen wir mal, wenn man ein bisschen Angelverständnis hat, so eine Planung ausmachen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und in einem Forellenhof hat man ja im Prinzip die Möglichkeit, einfach mal alles mitzunehmen. Man bewegt sich höchstens zum Pinkel oder zum Bockwürstchen holen eh den ganzen Tag nicht. Man gibt Kassada, man angelt, man steht auf einem Platz. Wandern ist in den meisten Angelhöfen auch nicht erlaubt. Von daher kann man einfach mal alles mitnehmen und man kann sich so die ganzen Stunden durchtesten. Man kann ein bisschen Spoon angeln, man kann ein bisschen Gummi angeln, man kann ein bisschen Grund angeln, ein bisschen passiv angeln, wieder aktiv angeln, wieder passiv angeln, wieder aktiv angeln, wieder passiv angeln. Bap, 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 bap. Ihr kennt den Scheiß. Man kann halt variieren, weil man so viel Stuff mitnehmen kann, wie man will. Anders ist es aber auch beim Freigewässer. Beim Freigewässer ist es beispielsweise bei mir so, gerade wenn ich auf Raufisch angel, Hecht, Zander, Barsch, dass ich halt, wie gerade in der kleinen Kurzanekdote erzählt habe, im Normalfall beangel ich eine kleine Strecke fächerförmig. Das heißt, ich mache meine 6 bis 7 Würfe und gehe Meter, teilweise 500 bis 600 Meter, bis ich die nächsten Würfe mache. Da möchte ich nicht 5 Koffer mitschleppen oder einen Bollerwagen oder sonst irgendwas. Da möchte ich flexibel sein, am besten weniger Gewicht, eine Route, eventuell 2 Routen und Strecke machen, um erstmal den Spot zu finden, wo sich die Fische wahrscheinlich aufhalten. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon überlegen, wie kann ich an diesem Tag, an diesem Gewässer, zu dieser Tageszeit zu meinem Fisch kommen. Und dann sind wir wieder bei ganz, ganz vielen Faktoren. Wie reagiert der Fisch auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wassertemperatur, Jahreszeit und Witterung? Das muss ich mir im Vorfeld überlegen. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr spannende Apps fürs Handy, die auch relativ genau sind. Und es ist natürlich auch ein großer Erfahrungsschatz, der aus einem spricht, dass man überhaupt sagen kann, ja, was weiß ich, im Normalfall ein Hecht bei dem und dem Wetter reagiert so und so auf den und den Fisch oder beziehungsweise auf den und den Köder. Wenn ich das nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dann ist es sehr, sehr schwierig. Weil beispielsweise, wie gesagt, ich gehe zu 99% seit 30 Jahren in Holland angeln. Bis zu meinem Campingplatz, bis zu meinem Mobilheim sind es 320 Kilometer. Wenn ich hier morgens um 6 Uhr losfahre oder im besten Fall nachts um 4 Uhr, kann ich nicht sagen, dass 4 Stunden später da drüben die gleiche Temperatur herrscht, das gleiche Wetter herrscht oder eventuell wann. Ja, obwohl, das kann ich eigentlich schon gut bei 4 Stunden Autofahrt, bei 300 Kilometer kann ich das vorhersagen, wann die Sonne aufgeht. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie das Wetter ist, ob es bewölkt ist, ob es regnet, ob es stürmt oder schneit. Weiß ich im Prinzip nur über diverse Wetter-Apps, die nicht punktual genau sind. Die gelten vielleicht nicht ganz so zu meinem Spot, wo ich an dem Tag hinfahre. Also muss ich trotzdem irgendwie individuell sein. Also muss ich mir trotzdem irgendwie überlegen, was wäre, wenn... Sagen wir mal, wir bereiten uns vor auf einen Angeltag bei einem sehr schönen Gewässer, in einem klaren Gewässer, bei sehr, sehr sonnigen Temperaturen und vor allem wolkenfrei. Das heißt, das Wasser glänzt, das glitzert, man kann reinschauen, es ist klar, was brauche ich für Köder. In dem Fall würde ich beispielsweise bis auf morgens früh oder abends in der Dämmerung sehr triste Köder empfehlen. Das heißt, Naturköder, dunkle Farben, Farben, die sich der normalen Beute anpassen, etc. pp. Und gar nicht so Schockfarben, die jetzt irgendwie den letzten Fisch aus der Ecke kitzeln, weil die Sonne ballert schon auf das Wasser, muss meiner Meinung nach nicht sein. Aber da gehen natürlich auch die Geschmäcker und die Erfahrungen auseinander. Das ist meine Erfahrung, wenn die Sonne richtig aus Wasser knallt, nehme ich eher triste Farben und wenn die Temperaturen noch relativ hoch steigen, nehme ich sogar relativ kleine Köder. Jetzt ist aber der Worst Case, wir fahren dahin, hier in Deutschland, wir fahren morgens los, wunderschöner Sonnenschein, 36 Grad, Summer Feeling ist am Start, schön die Bassbox aufgedreht in meinem T5-Bulli und Kassala darüber donnern. Wir kommen an und wir sehen die Hand vor Augen nicht mehr, weil es regnet und stürmt und schneit. Ja, wahrscheinlich nicht schneit, aber es regnet und stürmt. Und dann denke ich mir so, was kann ich jetzt tun in diesem Moment? Habe ich das passende Tackle dabei, um auch diesem Wetter zu trotzen? Und jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder ihr habt einen wunderschönen T5-Bulli, so wie ich, wo sehr, sehr viel Stauraum drin ist, wo ihr auch sehr, sehr viele Tackleboxen unterbringen könnt. Und da habt ihr eure Notfall-Tackle-Box drin, wenn es auf einmal der Wetterumschwung geben sollte. Damit bestückt ihr eure Bauchtasche oder eure Umhängetasche und geht dann erst ins Gewässer. Anders, ihr Lieben, anders sieht es aber beispielsweise aus, wenn wir wirklich beim Eventangeln sind. Event-Turnierangeln, was natürlich in Deutschland verboten ist, aber wir Deutschen haben ja die Möglichkeit im Ausland sowas mitzufischen. Und das ist dann wieder ein ganz, ganz anderes Thema, weil da muss man sich vorher den Plan machen. Also wir haben uns jetzt gerade schon vorher den Plan gemacht, der dann wetterbedingt eventuell abschweift, aber wir genug Tackle dabei haben. Aber ich kann euch sagen, bei einem Event sieht das ganze Spiel ganz anders aus. Da hast du im Prinzip deine Bauchtasche, wo zwei kleine Köderboxen drin sind, das heißt 10 bis 15 verschiedene Ködervariationen. Du hast dann 3-4 Routen mit einem Gewässer, die vorab schon mit dem Köder bestickt sind, damit du nicht so viel schleppen musst. Und dann ist Kassada angesagt, weil der Startschuss geht. Du kennst das Gewässer eventuell noch gar nicht. Du weißt auch gar nicht, welche Witterungen gerade herrschen. Und dann Vollgas. Und da musst du individuell sein. Da musst du in dem Moment auf kleinstem Raum mit dem kleinsten Gewicht das dabei haben, was wirklich vielversprechend ist, egal welche Gegebenheiten sind, ob das Wasser trüb ist, ob es klar ist, ob die Wetter, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, du musst in dem kleinsten Gebinde im Prinzip, mit dem kleinsten Gewicht, musst du eine individuelle Köderwahl treffen, die dich über den ganzen Tag rettet. Egal, ob es morgens ist, mittags ist, nachmittags ist, mittags ist, habe ich schon gesagt, aber zumindest wo die Beißflaute ist, meistens die Beißflaute ist, bis in den Abendstunden, je nachdem, wie lange dieses Event geht, du musst gerüstet sein. Denn bei einem Turnier geht es meistens so vonstatten, dass du alle 30 bis 40 Minuten deinen Spot wechseln musst. Dann stehen da ungefähr 30 Angler an einem kleinen Tümpel, alle werfen feuchtfreudig da rein und dann gibt es einen Pfiff und dann musst du wechseln. Und du möchtest nicht 50 Koffer mitschleppen. Bis du die alle an dem nächsten Spot hast, da ist die nächste Runde schon vorbei, die nächsten 30 Minuten. Das willst du nicht. Du willst individuell Gas geben. Also hast du, sagen wir mal, im besten Fall deine 4-5 Routen in einem separaten Angelhalter aufgebaut, aufgetürmt und festgezurrt. Alles schon bestückt mit dem Köder. Und du hast deine 10 Köder oder 15 Köder in deiner Tacklebox am besten am Bauch hängen, dass du eventuell individuell noch reagieren kannst. Mit diesen 10 Ersatzködern, die du hast, alle anderen Routen sind bestückt. Da weißt du schon ungefähr, was geht. Und das sind dann halt so Sachen, die man wirklich nur aus Erfahrung lernt. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du da draußen vielleicht die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal am Gewässer bist und nicht viel gefangen hast oder sogar geschneidert hast. Egal, ob es ein Forellenhof ist oder das Freigewässer ist. Ich bin ganz ehrlich, wo ich mein Mobilheim in Holland gekauft habe, ich habe die ersten 3 Monate nur geschneidert. Ja, nicht aus dem Grund, weil ich eventuell nicht angeln kann, sondern einfach nur, weil ich den Fisch finden musste. Und ich zähle jetzt keine Köderfische dazu, sondern ich habe mich aufgemacht und wollte die wirklichen Spots finden, wo ich einfach über eine längere Zeit Fangerfolg verbuchen kann und nicht irgendwie den faulen Hecht oder die faule Zanderdame oder den faulen Barsch mal aus Mitleid ergattern kann, weil er gerade mal irgendwie nach 3-4 Stunden bei mir durch die Schnur schwimmt. Nein, ich wollte die Spots haben, wo ich zuverlässig auch in nächster Zeit immer wieder an meinen Fisch komme und dann halt eventuell den ein oder anderen PB von mir knacken kann. Und das ist Ackern, das ist richtig Arbeit und das ist auch Angeln, ihr Lieben. Von daher lasst euch nicht entmutigen, wenn es mal nicht klappt. Im Gegenteil, wenn es nicht klappt, dann habt ihr doch gerade in diesem Moment für euch selber wieder was dazugelernt, was auch ein sehr, sehr positiver Aspekt ist. Ihr habt doch gerade in dem Moment dazugelernt, was könnte ich noch tun? Und wenn das 2-3 Mal kommt und 2-3 Mal ihr euch selber im Nachgang zu Hause fragt, so, warum hat es heute nicht geklappt? Und wir Angler sind alle Spot- und Tackle-Geier. Warum hat es bei dem Kollegen gegenüber oder neben mir funktioniert? Und dann geht dieser Blick rüber und man schaut, womit der angelt und denkt so, der war ziemlich erfolgreich und das kenne ich eventuell noch gar nicht, womit der angelt. Und dann macht man Nachforschung, besorgt sich diesen Stuff und hat wieder ein Individuum mehr in der Tacklebox drin, worauf man beim nächsten Mal bauen kann, vielleicht wenn dieser Moment kommt und es auch nicht läuft. Dann sagt man sich, okay, das läuft nicht, sagen wir mal Spoon, Gummi etc. pp., wir reden jetzt mal vom Forellenangeln, das läuft nicht, aber ich habe jetzt gesehen, beispielsweise der Nachbar, der hat mit Glas geangelt, Persönlich habe ich auch noch nicht viel Erfahrung mit, aber man selber hat vielleicht noch gar keine Erfahrung mit, hat man vielleicht auch noch nie gesehen, aber man hat sich jetzt, weil man beim Nachbarn das gesehen hat, hat man sich das Equipment besorgt und wir versuchen das einfach. Spirulino-Angeln beispielsweise wird heutzutage kaum noch praktiziert, was ich überhaupt nicht verstehe, ist immer noch voll die Fangmaschine. Mittlerweile sind es halt die Spoons und die Gummis, die dominieren am Forellenhof, aber oldschool, Never Change the Running System, funktioniert genauso gut. Es funktioniert auch immer noch die old bewährte Posenmontage mit der Made oder mittlerweile auch Bienenmade dran. Fängt genauso gut, fängt teilweise, je nachdem, was die Temperaturen ausmachen, sogar noch besser als aktiv mit dem Spoon oder mit dem Gummiköder durchzulallen. Ab und zu brauchen auch Forellen mal einen ruhigen Köder und dann läuft der Hase. Also, ich sag's immer wieder in meinen Podcast-Folgen, seid individuell, lernt dazu. Und ja, schaut euch am besten bei dem einen oder anderen Nachbarn was ab. Im Normalfall sind wir Angler ja ein sehr, sehr friedlebendes Volk und geben euch auch gerne Tipps und Tricks, wenn ihr höflich auf uns zukommt und uns vernünftig ansprecht. In dem Sinne, das war mal wieder nach 3 Wochen die erste Podcast-Folge hier auf Predator Fishing, euer Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich hoffe, du da draußen hattest ein bisschen Spaß, egal ob es jetzt beim Angelthema war oder bei dem Kindergeburtstag. Aber ich denke mal, das sind 2 Themen. Oder gerade von der Planung her 2 Themen, die sehr, sehr gut zusammengepasst haben. Und ich kann nur eins sagen, in nächster Zeit gibt es wieder öfters Podcast-Folgen, vor allem Real-Talk-Folgen von mir. Und ich bin raus, euer Lucky. Tschüss, bis dann. Ciao.